In Christus, geliebte Geschwister und Freunde, die Überschrift, also was ich über meinen Text geschrieben habe, haben wir ja bereits gehört und auch das entsprechende Bibelwort aus dem ersten Korintherbrief. Schon im menschlichen Zusammenleben gebrauchen wir das Sprichwort: Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Wir Menschen werden mitgeprägt von den Menschen, mit denen wir Umgang haben, und in der Regel sucht sich doch jeder Umgang mit solchen, die seinen Vorstellungen und Sympathien entsprechen. Oft aufgrund gleicher oder ähnlicher Erfahrungen, etwa im Beruf oder überhaupt in den Lebenszielen, denn wer will schon isoliert dastehen? Aus diesen Verbindungen allein entsteht aber nicht immer das, was man mit Gemeinschaft bezeichnet, beziehungsweise was dieses Wort zum Ausdruck bringen soll. Um ein Beispiel aus der Bibel zu gebrauchen, waren nach Lukas 5, Vers 7 Johannes und Jakobus zusammen mit Petrus Mitteilhaber, konkordant übersetzt Gefährten, des gleichen Berufes, nämlich Fischer, bei dem jeder seinen bestimmten finanziellen Anteil hatte. Was sie aber während des Ausübens ihrer gemeinsamen beruflichen Tätigkeit erlebten, nämlich die Erfahrungen mit Jesus, so wie zum Beispiel das in Lukas 5 geschilderte Erlebnis, das Wunder beim Fischfang, das machte sie zu Gemeinschaftern, lesen wir in Lukas 5, Vers 10. Dies bedeutete weit mehr als die berufliche Verbindung. Die gemeinsamen Erlebnisse mit ihrem Meister bewirkten eine innige, herzliche Beziehung zueinander. Und gerade dies will der Begriff Gemeinschaft zum Ausdruck bringen, also innige Verbindung oder Beziehung durch Gemeinsames. Von der Gemeinde in Jerusalem wird als Ergebnis des gemeinsamen Erlebens an Pfingsten, also damals Umsinnung, Taufe, Erlassung der Sünden, Empfang des Heiligen Geistes, das uns allen bekannte Wort aus Apostelgeschichte 2, 42 gesagt: Sie hielten aber fest an der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, dem Brotbrechen und den Gebeten. Wie diese Gemeinschaft aussah, wird uns in Apostelgeschichte 2, 44 berichtet. Hier lesen wir: Alle Gläubigen waren aber beieinander und hatten alles gemeinsam. Noch deutlicher kommt es in Kapitel 4, 32 bis 35 zum Ausdruck. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem erworbenen Besitz sein eigen sei, sondern sie hatten alles gemeinsam. Aus diesen Schriftstellen wird uns etwas deutlich von dem, was Gemeinschaft bedeutet und wie sie sich auswirken kann. Kein Wunder, wenn sich viele Gläubige heute noch nach solchen sogenannten urchristlichen Zuständen sehnen Und wenn wir unseren seelischen Empfindungen nachgeben würden, könnten wir tatsächlich dieser Art des Praktizierens von Gemeinschaft nachtrauern. Nun stellt sich uns doch die Frage, sind wir ärmer? Haben wir weniger als die Pfingstgemeinde an Darstellungsmöglichkeit dessen, was Gemeinschaft ist, so wie auch die übrigen Grundlagen unserer Berufung nicht irdischer, sondern geistlicher Art sind? Dazu Epheser 1,3, der uns mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen in Christus segnet. So trägt auch das, was wir an Gemeinschaft erhalten und ausleben dürfen, als Grundlage geistlichen Charakter. Über unserem Thema steht ja, Gott ist getreu, durch den wir zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufen wurden. Das ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Müssen wir nicht immer wieder staunen und unserem treuen Gott und Vater darüber anbeten und ihm Dank sagen über diesem Geschenk aus Gnaden? Dazu einige Schriftworte, die uns dies deutlich machen. In Römer 6, Vers 6 lesen wir, unsere alte Menschheit wurde zusammen mit ihm gekreuzigt. In Vers 4, zusammen mit ihm, unserem Herrn, begraben. Zusammen mit Christus, lesen wir in Kolosser 3, Vers 1, auferweckt. Und in Kolosser 3, 3, unser Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Noch eine Stelle, Vers 4 in Kolosser 3, und wir werden zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Auf diese Schriftstellen nun näher einzugehen, ist nun in dem Zusammenhang nicht möglich. Aber schon, wenn wir sie uns vergegenwärtigen, wird uns etwas deutlich von der gewaltigen, ja über unseren Verstand gehenden Todes-, Lebens- und Herrlichkeitsgemeinschaft, die wir mit unserem Herrn und Haupt Jesus Christus haben dürfen. Immer wieder wollen wir uns diese herrlichen Aussagen aus Gottes Wort vor Augen stellen, um uns unserer Stellung in Christus so recht bewusst zu werden. Also einst tot, nun lebendig, einst Sünder, nun gerechtfertigt, einst Feinde, nun ausgesöhnt. Diese Lebensgemeinschaft mit Christus bewirkt Gott in und durch seinen Geist. Von dieser Gemeinschaft des Geistes lesen wir in Philipper 2, Vers 1 und in 2. Korinther 13, 13. Dort heißt es, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dieser Geist, der in all denen, welche die Botschaft der Rettung hörten und glaubten, wirkt nach Epheser 1, Vers 13, bewirkt nun auch die Gemeinschaft der einzelnen Gläubigen untereinander. Ist es uns nicht immer wieder wie ein Wunder, wie dieser eine Geist die Gläubigen aus den verschiedensten Ständen, Altersstufen, Interessengruppen, Nationen und so weiter zusammenführt. Menschen, die sich nie zuvor kannten, dürfen und können nun Gemeinschaft miteinander haben. Ja, sie werden geradezu von innen dazu gedrängt. Sie wissen, wir gehören zusammen. Wie lesen wir doch in Römer 8, Vers 14, denn alle, die vom Geist Gottes geführt werden, diese sind Söhne Gottes. Ein wunderbares Wort. Da wird uns doch so richtig das lebendige Wirken des Geistes Gottes in den einzelnen Gliedern des Körpers Christi deutlich. Das merken auch oft Ungläubige, und sie sollten es ja auch merken. Es waren bestimmt keine fleischlichen Bedürfnisse, sondern vom Geist Gottes bewirkt, wenn Paulus den Philippern, Kapitel 4, 1, schreibt, meine Brüder, meine Ersehnte, meine Freude und mein Siegeskranz. Die Gemeinschaft mit Christus durch Gottes Wort sucht Ausdrucksmöglichkeit, und diese findet sie bei den Geschwistern des Glaubens. Welch ein schönes Zeugnis stellt Paulus zum Beispiel dem Philemon aus, wenn er in Kapitel, das heißt Kapitel gibt es ja nicht, in Philemon 4 bis 7 schreibt, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich dich in meinen Gebeten erwähne, weil ich von deiner Liebe und dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast, damit die Gemeinschaft deines Glaubens zur Erkenntnis alles Guten wirksam werde, das in uns ist für Christus Jesus. Denn viel Freude und Zuspruch habe ich durch deine Liebe gehabt, da das Innerste der Heiligen durch dich beruhigt wurde, Bruder. Ein herrliches Zeugnis. Welch eine geschwisterliche Verbundenheit spricht doch aus diesen Worten, die uns so deutlich die einende Wirkung des Geistes Gottes zeigen. Diese durch unsere gemeinsame Stellung in Christus bewirkte Gemeinschaft bedarf nun ihrer praktischen Darstellung. Wir wissen doch aus Erfahrung, dass Gemeinschaft in der herzlichen Weise, wie sie uns Paulus an den erwähnten Schriftstellen aufzeigt, auch unter Glaubensgeschwistern nicht immer und überall zu finden ist. Bruder Sennigsen sagt dazu, eine gesegnete Gemeinschaft bedarf liebender Herzen. Wo es kalt zugeht, herrscht wenig Liebe. Soweit das Zitat. Liebe, so könnten wir sagen, ist ein Schlüssel zur gesegneten Gemeinschaft. Es geht, das ist uns doch allen klar, um die in unsere Herzen ausgegossene göttliche, nicht die menschliche Liebe. In Philemon 7 hörten wir, viel Freude und Zuspruch habe ich durch deine Liebe gehabt. Oder 1. Korinther 16, Vers 14, alles soll bei euch in Liebe geschehen. Und noch 1. Thessalonicher 3, 12, euch aber lasse der Herr zunehmen und überfließen in der Liebe zueinander und zu allen. Geschwisterliche Gemeinschaft in herzlicher Liebe will gelernt und gelebt werden. Sie gehört also mit zu den Bestandteilen unseres Glaubens, Wandels und Kampfes. Paulus gibt uns nun Richtlinien und zeigt uns die Grundlage, auf welcher segensvolle und befruchtende Gemeinschaft unter Gottes Wort besteht. Wir lesen in der uns allen bekannten Stelle, Epheser 4, Vers 13, ich spreche euch nun zu, würdig der Berufung zu wandeln, und zwar in aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragend. Befleißiget euch, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten. Nicht wir müssen Einheit und Gemeinschaft herstellen. Nein, es gilt, die im Geist bestehende zu halten. Ganz wichtig, dies zu beachten. Alles hat uns unser treuer Gott bereitgestellt. Wir dürfen es nur gebrauchen. Es sind Eigenschaften, die nicht unserem menschlichen Wesen entspringen, also Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe, Frieden. In Kolosser 3, 12 und 13 kommt noch hinzu, innigstes Mitleid, Güte, sich gegenseitig Gnade erweisen. Und Philipper 2, 3 und bis 4 und 4, dass einer den anderen in Demut sich selbst für überlegen erachte und jeder nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das Wohl der anderen achte. So könnten wir fortfahren mit Hinweisen, Ermahnungen und Zuspruch, die eine herzliche, in der Liebe und Gesinnung Jesu Christi gegründete Gemeinschaft möglich machen. Nun hat uns aber Gottes Wort auch Grenzen gesetzt, beziehungsweise gesagt, unter welchen Umständen keine Gemeinschaft möglich ist. Wir möchten uns nun nicht zu lange dabei aufhalten, an dem, was uns Gottes Wort dazu untersagt. Aber dass des Zusammenhangs wegen und weil wir ja auch aus dem Negativen lernen sollen, wollen wir es kurz erwähnen. Es soll uns zeigen, welche Konsequenzen sich für uns, was die Gemeinschaft betrifft, ergeben. Zu diesem Thema schreibt schon Bruder Knoch im ersten UR, also 1932, ich lese gerade einmal den Satz vor, die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern gründet sich auf den Wandel und nicht auf die Übereinstimmung in Lehrfragen. Nirgends lesen wir, einen Bruder oder Schwester zu meiden aufgrund anderer Erkenntnisse. Aber wir erhalten Anweisung, uns von jedem Bruder abseits zu stellen, der unordentlich wandelt. 2. Korinther 3, 6. Soweit das Zitat. Dazu wird uns ja ein praktisches Beispiel in 1. Korinther 5 gegeben. Die Gemeinde hätte jenen Bruder wegen seiner Verfehlungen aus der Gemeinschaft ausschließen sollen. Weil sie dies nicht tat, muss Paulus sie tadeln. Vers 2 in 1. Korinther 5, drückt er sich so aus. Und da seid ihr noch aufgeblasen und trauert nicht viel mehr, damit er wegen dieser Handlungsweise aus eurer Mitte genommen werde. Und Vers 6 fügt er hinzu, wisst ihr nicht, dass ein klein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Durch ein solches Verhalten wird nicht der falsch Handelnde geändert. Im Gegenteil, dieser unwürdige Wandel färbt auf die anderen ab und es gilt sich zu reinigen, weg von den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Beachten sollten wir im Falle der Korinther jedoch, dass das Ausschließen des Bruders erziehenden Zweck hatte. Wenn wir davon ausgehen, dass der in 2. Korinther 2 erwähnte Bruder der gleiche war wie in 1. Korinther 5, sein Lebenswandel aber geändert hatte, spricht Paulus nun davon, demselben Gnade zu erweisen, ihm zuzusprechen und Liebe gegen ihn walten zu lassen, damit dieser nicht von übermäßiger Betrübnis verschlungen werde. Was mag dieser auf Abwege geratene Bruder während der Zeit des Entbehrenmüssens von Gemeinschaft alles durchgemacht haben? Umso größer war sicherlich seine Freude, wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Ganz kurz möchte ich noch eine weitere Seite, wo Gemeinschaft untersagt ist, erwähnen. In 2. Korinther 6, 14 folgende lesen wir: Werdet nicht ungleich gejocht mit Ungläubigen, denn welche Teilhaberschaft besteht zwischen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis? Und Epheser 5, 11: Nehmt nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis teil. Diese Ermahnungen sollten uns eigentlich nicht mehr gesagt werden müssen, und doch, wenn wir in die Praxis sehen, wie ist es oft da bestellt? Nur eine Seite: Wie viele Glaubensgeschwister meinen immer wieder, dass in bestimmten Fällen Gemeinschaft doch möglich wäre. Denken wir besonders an Ehegemeinschaft, also wenn Gläubige Ungläubige heiraten wollen. Gemeinschaft zu praktizieren erfordert also viel Feingefühl, Rücksicht, Name, Erdulden, Weisheit und vieles mehr. Und ohne die in unsere Herzen ausgegossene Liebe Gottes wäre dies gar nicht möglich. Gerade das ist ja auch das Besondere unter den Gliedern der Gemeinde, dass die Gemeinschaft, wie schon erwähnt, nicht auf Sympathien und so weiter beruht, sondern allein auf der Gnade unseres großen Rettergottes. Er hat diesen lebendigen Organismus geschaffen. Er hat die Einheit des Geistes geschenkt und wir möchten doch mehr und mehr lernen, sie auch zu halten. Dies aneinander Anteil nehmen darf und soll sich auch im sozialen Bereich bei den Kindern Gottes zeigen. Nicht, dass wir es nun wie die Gemeinde in Jerusalem tun müssen, die alles an irdischen Gütern gemeinsam hatten, aber Gemeinschaft auch auf dem Gebiet der menschlichen irdischen Bedürfnisse untereinander zu üben, darauf legt Gott in dem Evangelium in der Gemeinde sehr großen Wert, wie alles in der Verwaltung der Gnade Gottes trägt auch dieser Teilbereich der Gemeinschaft geistlichen Charakter. Wieder ganz kurz ein Zitat von Bruder Knoch. Die materiellen Spenden, schreibt er, werden verwandelt in den Weihrauch, welcher Gottes Herz gefällt. Ich wiederhole es noch einmal. Die materiellen Spenden werden verwandelt in den Weihrauch, welcher Gottes Herz gefällt. Für diesen materiellen Bereich finden wir dasselbe Grundtextwort, das sonst Gemeinschaft heißt, mit dem Wort Beisteuer wiedergegeben. Wer denkt schon gleich an irdische Gaben, wenn wir in Philipper 1 in den Versen 3 bis 6 lesen, indem wir immer in all meinem Flehen, ich immer heißt das, in meinem Flehen für euch alle dieses Flehen mit Freuden tue, wegen eurer Beisteuer zum Evangelium vom ersten Tage an bis nun, und ich habe eben dieses Vertrauen, dass er, der unter euch das gute Werk angefangen hat, es bis zum Tag Jesu Christi auch vollenden wird. Die Philipper sind ja beispielhaft auf diesem Gebet der Gemeinschaft. In Philipper 4,14 lesen wir, ihr handelt trefflich, an meiner Drangsal teilzunehmen. Eine gewisse Enttäuschung merken wir bei Paulus über die anderen Gemeinden, wenn wir in Philipper 4,15, wenn er erwähnt, dass nur sie allein, die Philipper, ihm beisteuerten. Ihm geht es dabei nicht ums Geld. Wie schreibt er doch dann in Vers 17, nicht, dass ich die Gabe suche, nein, ich suche die Frucht, um diese Frucht des Geistes, die sich auch im Umgang mit unseren materiellen Gütern auswirkt, geht es. Paulus spricht von Segen und Segensgabe. In 2. Korinther 9, Vers 5, das ganze Kapitel verwendet er für dieses Thema und redet vom kärglichen Sehen und im Segen Sehen und endet mit dem herrlichen Wort, Dank aber sei Gott für sein unaussprechlich reiches Gnadengeschenk. Er, unser großer Gott, ist Grund und Ursache alles dessen, was an Dank auch in materieller Weise von den Gliedern seines Körpers gegeben wird. Noch ein weiteres Wort zu diesem Gebiet der Gemeinschaft aus 1. Timotheus 6, 17, 18, wo Paulus die Reichen anweist, reich zu sein, in edlen Wegen freigebig zu sein, gemeinschaftlich gesonnen. Wie gibt Gott innerhalb der einzelnen Kreise doch reichlich Gelegenheit, auch in dieser Weise Gemeinschaft zu üben, um nach Römer 12, 13 zu den Bedürfnissen der Heiligen beizusteuern? Wollen wir uns doch auch darin zeigen lassen, wo Gott bei uns, nach Philipper 4,18, diesen duftenden Wohlgeruch, ein wohlannehmbares, Gott wohlgefälliges Opfer erwartet. Und wie köstlich ist es, wenn dieses, wie in den mazedonischen Gemeinden, aus eigenem Antrieb, wunderbar der Ausdruck, aus eigenem Antrieb geschieht, von Gottes Geist dazu bewegt und getrieben. Wie sehr die Gemeinschaft auch in finanzieller Hinsicht eine Gemeinschaft des Dienstes ist, wird unser Recht in 2. Korinther 8, 1 bis 4 deutlich. In Vers 3 lese ich nur. Ich bezeuge, dass sie, eben die mazedonischen Gemeinden, nach Kräften, ja über ihre Kraft, und hier kommt dann der Ausdruck, aus eigenem Antrieb, uns mit vielem Zuspruch um den Gunsterweis des Dienstes für die Heiligen anflehten. Eine weitere, ganz wichtige Seite der Gemeinschaft zeigt uns Paulus im Blick auf den Dienst am Evangelium, beziehungsweise an seiner Verkündigung. Dem Titus stellt er in 2. Korinther 8, Vers 23 das Zeugnis aus. Er ist Teilnehmer oder Gemeinschafter, das ist das gleiche Kontextwort, an meinem Dienst und Mitarbeiter für euch. Dies zeigt doch, dass Titus, wie auch Timotheus und andere, die der Lehre des Paulus folgten, diese kostbare Evangelium der Rettung aus Gnaden verkündigten. Auch mit anderen Worten wird diese Dienstgemeinschaft ausgedrückt. So zum Beispiel in Philipper 4, Vers 15, werdet meine Mitarbeiter, Brüder. Eindrücklich weist Paulus insbesondere in den Timotheusbriefen darauf hin, seiner Lehre zu folgen und andere darin zu lehren. Es sind dabei nicht nur die angesprochen, die im speziellen Dienst der Verkündigung des Evangeliums stehen. Alle sind beteiligt. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Im Übrigen, Brüder, betet für uns, damit das Wort des Herrn so renne und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Oder denken wir an das bekannte Wort, Epheser 4, 15. Wir sollten in Liebe alles zum Wachsen bringen hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Durch solche Gottesworte wollen wir uns doch immer wieder erwundern lassen, mit im Dienst dieses herrlichen Evangeliums zu stehen und auch einander dazu anspornen. Nach Epheser 6, 13, 14 heißt es dort, die Lenden umgürtet mit Wahrheit, angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit und die Unterfüße unterbunden, in Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, also rechte Gemeinschafter im Dienst dieses Evangeliums zu sein. Dazu möge der Herr uns alle befähigen. Diese einzelnen Teilbereiche dessen, was uns als Gemeinschaft geschenkt wurde, zu erleben und auszuleben, löst wiederum eine neue Seite aus, nämlich die Gemeinschaft seiner Leiden. Von Natur aus sind wir ja alle leidensscheu und selbst, wenn wir zum lebendigen Glauben kommen durften, sind wir nicht ohne weiteres zu leiden bereit. Die Bereitschaft dazu kann eigentlich nur durch den Geist Gottes im Zusammenhang mit dem Erkennen des Inhaltes der Herrlichkeit des Evangeliums geweckt werden. Aber dass der Hintergrund des von Paulus verkündigten Evangeliums zum großen Teil Leiden beinhaltet, sehen wir am besten an seiner Person selbst. An wie vielen Stellen erwähnt er dieses und betont sogar, dass er sich freut in seinen Leiden. Ihm war bewusst, dass die Leiden für Christus auf dieser Erde droben Herrlichkeit bewirken. Römer 8, Vers 18, 2. Korinther 4, 17, wir können jetzt nicht alles lesen. Kein besseres Vorbild als Christus selbst stand ihm vor Augen. Von ihm lesen wir Hebräer 5, Vers 8. Obgleich er der Sohn ist, lernte er den Gehorsam durch das, was er litt. Paulus steht das Ziel vor Augen, um dessen Willen er alles an Drangsalen und Leiden auf sich nimmt. Und auf diesem Weg will er nun auch andere mitnehmen. Wie muntert er zum Beispiel Timotheus dazu auf in 2. Timotheus 1, Vers 8, schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gebundenen, sondern leide Übles mit mir für das Evangelium. Und 2. Timotheus 2, Vers 3, leide Übles mit mir, wie ein trefflicher Krieger Christi Jesu. Dazu noch ein kurzes Zitat aus dem UR. Im Dienst für ihn kann nun gelitten werden, wie er litt, unverschuldet, rein um der Wahrheit und um seinetwillen, das heißt, Gemeinschaft zu haben an seinen Leiden. Soweit das Zitat. Zu diesem Mitleiden gibt uns Gottes Wort die Zusage einer weiteren Gemeinschaft. Sie ist die letzte, die ich nun erwähnen möchte, nämlich in 2. Korinther 1, Vers 7 lesen wir, wir wissen, dass ihr wie an den Leiden, so auch am Zuspruch Teilnehmer seid. Und Vers 5, denn so wie die Leiden des Christus in uns überfließen, fließt auch durch Christus unser Zuspruch über. Und noch Vers 4, damit wir auch anderen in all ihrer Drangsal zusprechen können. Überfließenden Zuspruch hat Gott also denen zugesagt, die zur Gemeinschaft der Leiden bereit sind. Aber nicht nur zur eigenen Hilfe und Freude, sondern um befähigt zu werden, wiederum anderen, die trostbedürftig sind, zusprechen zu können. So will unser treuer Gott durch den gegenseitigen Dienst der einzelnen Glieder in der Gemeinde bewirken, dass nach Kolosser 2,19 der gesamte Körper nach Gottes Wachstum wächst. Also, dass wir laut Epheser 4,15 in Liebe alles zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus, noch eine Stelle, Epheser 1,12, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien. Ich habe überlegt, dass es vielleicht gut ist, die einzelnen Punkte bzw. die Vielfalt unserer Gemeinschaft in Christus kurz zusammenzufassen. Durch die Gnade Gottes wurden wir in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufen, nach 1. Korinther 1, 9. Diese Lebensgemeinschaft mit Christus besteht durch und in seinem Geist. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, so steht es in 2. Korinther 13, Vers 13, sei mit euch allen. Auf dieser herrlichen Grundlage ist alles Weitere erst möglich. Sie bewegt als Nächstes die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander und darf sich nun auf den verschiedenen Gebieten auch auswirken, und zwar unter Gottes Wort, im Gebet, im praktischen Leben und Lernen miteinander und aneinander in der Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist. So können wir die Einheit des Geistes mit dem Bande des Friedens halten, nach Epheser 4, Vers 3. Bei dieser von unserem treuen Gott geschenkten Gemeinschaft unter den Gläubigen wird uns aber auch klare Grenzen gesetzt, uns aufgezeigt. Keine Gemeinschaft mit unordentlich Wandelnden. Paulus spricht als weiteren Teilbereich unserer Gemeinschaft das Teilnehmen am Dienst des Evangeliums an. Er ermuntert die Brüder, werdet meine Mitnachahmer. Als Letztes haben wir uns die Gemeinschaft seiner Leiden vor Augen gestellt, die mit einer wunderbaren Zusage verbunden ist, nämlich Teilhaber am Zuspruch sein zu dürfen. Möge unser treuer Gott uns allen aus dem, was er uns in seinem Wort über die Vielfalt der uns geschenkten Gemeinschaft sagt, immer wieder Freude und Zuspruch schenken zu einem seinem Willen gemäßen Wandel und Dienst im Glauben und zu einem Verbundensein als Glaubensgeschwister in seiner Liebe. Amen.
Amen.